Ehre sei dir. Ich möchte jetzt mit euch den ersten von 8 Kurzfilmen anschauen. Das erste ist tatsächlich jetzt sogar ein richtiger Film, gedreht im Becken, wo Titanic damals gedreht wurde. Ihr werdet vielleicht auch so ein paar Namensübereinstimmungen hören. Wenn ihr an Rosa Mary denkt, die untergeht, denkt ihr vielleicht an die Rose, die gesunken ist. Oder wenn ihr an Jack denkt und dann tatsächlich der Retter auch Jack heißt. Das sind so ein paar schöne Überschneidungen, die ich entdeckt habe, wo ich mich so ein bisschen amüsiert habe und dachte, guck mal, der hat auch Titanic gesehen. Ich habe die Predigt zu oft gehalten über die Titanic, weil für mich da so eine Botschaft drin war. Und jetzt hat er einen eigenen Film gedreht, richtig perfekt, mit den besten Leuten. George Lucas, die Soundgesellschaft, hat den Sound dafür hergestellt und also die Besten der Besten. Und wir gucken uns das jetzt an, ist alles vorbereitet? Dann lasst uns zusammen Verloren auf hoher See anschauen.
Es befindet sich ein Schiff in unmittelbarer Nähe, Corpus Christi, Sir. Die Brücke hat sich eben gemeldet. Sie haben eine Besatzung von 64 Mann und 24 verfügbare Rettungsboote.
Wunderbar. Geben Sie Ihnen sofort die genaue Position der Rosa Mary und die Passagierliste durch. Und die genaue Position dieser Corpus Christi brauche ich in 5 Minuten.
Ja, Sir.
Matrose McMillan. Was für eine Nacht für Ihren ersten Dienst.
Wer sind Sie?
Entscheidungen, Jack. Sie, mein Freund, sind im Begriff, das Tal der Entscheidung zu betreten.
Es tut mir leid, mein Herr.
Ich möchte Sie etwas fragen. Was hat Vorrang? Die Ausrüstung eines Schiffes oder der übergeordnete Auftrag?
Ich glaube, der Auftrag für dieses Schiff ist klar vorgegeben.
Ja, eben. Unser Auftrag sollte sehr klar sein. Wir begeben uns in gefährliches Fahrwasser, Jack. Daran führt kein Weg vorbei. Kein Weg. Allerdings können wir uns auf diesem Schiff sehr geborgen fühlen. Und da genau liegt Ihre Entscheidung. Wagen Sie sich raus? Oder geben auch Sie sich damit zufrieden, nur darüber nachzudenken, ob Sie es tun?
Sir, ich muss jetzt wirklich gehen. Ich soll bei der Party servieren. Sie fängt gleich an.
Jack, die Party ist beinahe vorbei.
Der Captain hat angeordnet, dass sich alle sofort bei Bootsmann Burlow auf dem zweiten Deck melden sollen, zu einem dringenden Rettungseinsatz. Bootsmann Burlow hat die Rettungsboote klargemacht. Sie sind einsatzbereit. Bitte folgen Sie mir.
Wie bitte? Ein Rettungseinsatz? Stanley, der Mann tropft auf meinen Boden. Mein guter Mann, Matrose Brock. Eins möchte ich Ihnen ganz klar sagen. Es gibt auf gar keinen Fall einen Rettungseinsatz.
Aber, Sir...
Denken Sie nach. Wissen Sie, wer bei solchem Wetter mit einem Schiff unterwegs ist? Leute, die nicht bemerkt werden wollen. Wenn also eine Gruppe von Drogenschmugglern selbstverschuldet in Gefahr geraten ist, bin ich der Letzte, der Kopf und Kragen riskiert, das Pack zu retten. Zum Teufel mit allen.
Aber, Sir, dieses Schiff ist immerhin...
Ich bin mir nur zu bewusst, wie der Auftrag dieses Schiffes lautet. Wollen Sie, dass wir alle draufgehen?
Nein, Sir.
Sinn und Zweck, auf diesem Schiff zu sein, hier an Bord zu sein, ist, dass es uns Schutz bietet vor dem, was draußen geschieht. Ist Ihnen das noch nicht klar, Matrose Brock?
Naja, schon möglich. Vielleicht aber auch nicht, Sir. Entschuldigen Sie, Sir.
Matrose McMillan, meinen Sie damit, eine weise Entscheidung zu treffen? Ein hervorragender Mann, den wir verlieren. Meine Herrschaften, der Gottesdienst beginnt um 21.45 Uhr.
Wieso ist denn noch keiner da? Die Seile müssen freigehalten werden, damit sie ganz nach unten reichen.
Noch nicht lösen?
Nein, Sie müssen es vom Boot aus lösen, sobald das Boot aufs Wasser trifft.
Nein, Sir!
Und Beeilung!
Wo bleiben die anderen? Oh,
keine Ahnung!
Ah, ich glaube, da kommen sie! Schick sie mir rüber, allein komme ich nicht zurück!
Bootsmann Burlow! Na, das wurde aber auch wirklich Zeit. Nein, was soll denn das? Nur eine Handvoll Leute, Mann? Nein, wirklich, verstehen Sie nicht. Ich habe gerade alle 24 Rettungsboote klargemacht. Alles, was zur Verfügung steht. Und Sie bringen mir nur 6 Leute, also im Ernst?
Ja, Sir, ich...
Ist Ihnen klar, dass mindestens 2 Mann nötig sind, um ein Boot zu Wasser zu lassen?
Ja, Sir, ich
Wollen
weiß,
Sie mir
Sir.
Erzählen, dass wir jetzt 3 Rettungsboote runterlassen? Ganze 3 Stück, um 76 Leute aus dem Wasser zu fischen? Haben Sie den Verstand verloren?
Nein, Sir, ja, Sir.
Bei der Wassertemperatur können diese Menschen nur Minuten überleben. Und Sie bringen mir ein halbes Dutzend Leute. Brock, was ist mit den anderen? Was ist los da oben?
Von Steuerbord aus darf man sich denen nicht nähern. Die neuen Rettungsflöße sind so konzipiert, dass man sie am Heck hochzieht.
Wie wollen Sie die bei 3 Meter hohem Wellengang am Heck rausziehen? Die kriegt man doch nicht mal zu fassen. Glauben Sie mir, ich bin das 3 Wochen lang mit Burlow durchgegangen. Das Handbuch der Seefahrt kenne ich auswendig. Sie sollten Ihre Hausaufgaben gründlicher machen.
Waren Sie schon mal auf dem neuen Rettungsboot?
Seien Sie froh, dass Sie bei dem Wetter nicht draußen sind. Es ist Zeit für den Gottesdienst.
Ja, Sir, das ist korrekt. Die Rosa Mary war unterwegs von Vancouver. Laut Manifest sind 12 Mann Besatzung an Bord und 64 Passagiere. Können Sie uns bitte den genauen Stand des Rettungseinsatzes mitteilen?
Es wurden 3 Rettungsboote zu Wasser gelassen, die jetzt im Einsatz sind und einige Leute rausgefischt haben. Over.
Sir, hier ist die Küstenwache, Captain James Meyer. Sie und Ihre Crew sind angewiesen, sämtliche verfügbaren Rettungsboote und Mannschaft einzusetzen. Und zwar sofort, unverzüglich. Begreifen Sie, in welcher Situation Sie sich befinden. Sie sind Ihre einzige Chance. Ein Schiff haben die, um das sie jeder beneidet. Eine Crew von 64. 24 Rettungsboote. Und sie setzen nur 3 ein.
Mami, wo bist du?
Wir haben sie gleich an Bord.
Gut festhalten. Mami, komm hier.
Gut festhalten.
Mami, bitte. Bitte.
Thank you. Gottes Ebenbild im Menschen war das Bild der Liebe. Solange, bis die Stürme der Sünde das Wasser aufwühlten und das Ebenbild verzerrten. Aber Gott war nicht zu überlisten. Er investierte alles, was er hatte, in jeden Einzelnen, der je gelebt hat. Über die vielen Jahrhunderte haben Männer und Frauen gelebt, die sich leidenschaftlich engagiert haben, allen Stämmen und Nationen das Wort Christi und seinen Rettungsplan zu verkündigen. Viele haben ihr Leben geopfert. Die Liebe zu Gott in der Seele des Menschen ist 100-mal schöner und edler als jede andere Motivation, die ihn je angetrieben hat. Diese höchste Liebe zu kennen, ist das Geheimnis aller Geheimnisse. Meine Freunde, ich bin hier, um euch zu sagen, dass die Gemeinde Jesu Christi kein Vergnügungsschiff ist, sondern ein Rettungsboot zur Errettung von Seelen. Und an Deck wird jede Hand gebraucht.
Die Rosa Mary ist gesunken. Ein Schiff nicht voll mit Drogendealern, sondern mit einfachen Menschen, mit Passagieren wie du und ich. Und diese Rosa Mary, die steht für alle Menschen. Für alle Menschen, die verloren sind. Die Frage ist, was bedeutet es denn, verloren zu sein? Verloren meint hilflos, meint hoffnungslos, würdelos, wehrlos, zukunftslos. Was sind das für Menschen, die so leben? Waren wir nicht auch so, bevor Christus in unser Leben kam? Sind es nicht unsere Schulkameraden, die Familienmitglieder, über die Gott heute schon gesprochen hat, über Nachbarn, über Arbeitskollegen, über den Postboten, über den Verkäufer im Supermarkt, über das Kind auf der Straße, über der Autofahrer vor dir im Stau? Sind das nicht alles Menschen, die auf der Cosa Rosa Mary gesunken sind? Auch der Schwerverbrecher, ja selbst der Superstar. Alle meint Gott damit. Jeden, über den deine Zeitung berichtet. Aber warum versinken diese Leute? Es ist, weil sie das Liebesangebot Gott gar nicht ergriffen haben. Weil sie niemals von diesem Angebot gehört haben. Wenn es denen so geht wie mir vor 20 Jahren, dann haben sie nie davon gehört. Und ich war Mitglied einer sehr bekannten Kirche in Deutschland. Und ich habe nie davon gehört. In keiner Predigt. Ich war nicht so oft in der Kirche, aber ich war drin. In keiner Predigt hat mir jemand gesagt, dass Gott tatsächlich lebt, dass er mich liebt und dass er eine Beziehung mit mir haben möchte. Eine lebendige Beziehung, nicht irgendein totes religiöses Gewäsch. Das war alles, was ich kannte. Geht es vielleicht denen, die draußen sind, noch genauso? Sie haben Religion erfahren und wenn sie Kirche hören, dann erwarten sie Religion, aber nicht Christus. Ist das nicht das Problem unserer Zeit? Speziell in Europa. Andernorts würden wir diese Predigt gar nicht halten müssen, weil es ganz anders aussieht. Weltweit sieht es anders aus. Aber das gute alte Europa, wo eigentlich alles von ausging, durch Luther, die Reformation, da ist kaum noch was zu finden. Statistiker reden von 2% bekennenden Christen in Deutschland. 2% von 80 Millionen. 1,6 Millionen Menschen, die gerettet sind. Eine Menge, die Religion spielen. In verschiedenen Kirchen, auch in Freikirchen, das ist keine Frage. Aber gerettet. Doch, da gibt es Hoffnung. Ich möchte euch so ein paar kurze Geschichten der Hoffnung weitergeben. Die erste handelt um den schwarzen Kontinent. Wusstet ihr, dass Afrika vor 100 Jahren noch keine 2 Millionen Christen hatte? In ganz Afrika, ich rede nicht nur von einem Staat, ich rede vom ganzen Kontinent. Weniger als 2 Millionen. Und heute, heute reden wir von 300 bis 400 Millionen Christen in diesem Kontinent. Das galt als Grab der Missionare. Leute, die früher nach Afrika sind, die waren ziemlich sicher, dass sie nicht zurückkommen. Die ersten wurden aufgefressen. Ja, die ersten Missionare, die runtergeschickt, das wusste man. Von 10 wurden in der Regel 9 belebten ihren Einsatz nicht lange. Und viele davon wurden damals noch von gewissen Stämmen und so, auch in Indonesien, in Asien, die wurden verspeist. So, das wussten die Leute, wenn die in die Mission gingen damals. Und die kamen, viele kamen von Deutschland. Die Breer Mission, bis heute eine der größten Missionsgesellschaften. Die kamen von Großbritannien, von Italien. Die gingen runter in die Mission. Und heute über 300 Millionen Menschen. Dort baut man gerade das größte Kirchengebäude der Welt. In Afrika. Wahnsinn. Also könnt ihr euch jetzt hinsetzen mit über 100.000 Sitzplätzen. In Nigeria wird das stattfinden. Oder reden wir von Australien. Ich war gerade vor 2 Wochen in Schottland und ich treffe mich da 2-mal im Jahr mit einer Gruppe von verrückten Pastoren. Die kommen aus Irland, aus England, aus Schottland, aus Schweden, aus Norwegen, aus Polen und einer kommt aus Portugal. Das sind so 7-8 Pastoren sind wir. Und wir treffen uns halt 2-mal und ist sehr innovativ. Jeder hat Ideen und wir tauschen uns aus, wir lernen miteinander, voneinander. Und einer davon kam aus Australien sogar jetzt dazu und er hat da eine große Gemeinde mit 1.500 Leuten. Und er erzählte, als er nach Australien gegangen ist, Gott hat ihn als reichen Amerikaner, er war Co-Pastor einer großen Gemeinde in Amerika. Sie hatten gerade ein wunderschönes, brandneues Haus mit Swimmingpool und allem drum und dran eingerichtet. Ja, wirklich, ein richtig tolles Haus, sagt er. Genial. Meine Frau war so glücklich, war jung verheiratet in den 20ern. Und dann sprach Gott durch den Pastor und sagte, ich möchte, dass du nach Australien gehst, dass du dort eine Gemeinde gründest. Wir unterstützen dich eine Weile und dann gehst nach Sydney. Und das war in den 80er Jahren. Und da gab es in Sydney zwischen 2% und 4% Christen. Es war also ähnlich wie hier. Es war echt ein Entwicklungsland geistig gesehen. Die größte Gemeinde in ganz Sydney hat 200 Leute gehabt in der Zeit. Und er ging runter und baute Gemeinde und erzählte, was heute passiert. Ja? Und ich wusste das nicht, dass in so kurzer Zeit, heute wissen wir, Sydney ist eine Megastadt, auch vom Christentum her. Es gibt Hillsong, es gibt viele Gemeinden, die ähnlich groß sind wie Hillsong, in Sydney alleine. So, das ist eine Riesenerweckung eigentlich geschehen, ohne dass man sie so genannt hat, weil es ging so schleichend, ja, von Mensch zu Mensch. Heute würde da keiner mehr von 2% Christen reden. In ganz Australien würde da keiner mehr von reden, geschweige denn in der Hauptstadt. Oder denken wir an Südkorea. Ich war vor ein paar Jahren in Südkorea. Vor 100 Jahren gab es nahezu keine Christen dort. Vor 80 Jahren noch keine. Es war ein buddhistisches Land. Heute sind 40% der Bevölkerung bekennende Christen. Ich rede nicht von religiösen Menschen, die haben wir hier auch 40%, sondern bekennende Christen. Der Staatspräsident geht zum Beispiel in die Gemeinde von Yonggi Cho, wo ich jetzt ja nächste Woche auf der Konferenz auch bin. So, es ist möglich, versteht ihr? Man denkt an Südamerika. Südamerika war seit vielen, vielen Jahrhunderten stockkatholisch. Ich meine wirklich stockkatholisch, so ähnlich wie Italien und Spanien. So 98% der Einwohner waren katholisch. Das war ein ganz normaler Standard. Wenn du heute guckst nach Brasilien, nach Argentinien, nach Kolumbien, du erkennst das Land nicht wieder. Die Pfingstkirchen dort erobern Stadt für Stadt. Man redet von Prozenten zwischen 20% und 50%, je nach Land, die bereits pfingstkirchlich sind vor Ort. Charismatische und pfingstliche Gemeinden, wie wir das auch sind. So, es passieren Dinge, und zwar in jüngster Zeit. Wir können jetzt sagen, oh, 2%, das kriegen wir ja nie gebacken. Ich finde es toll, dass wir hier sind. Ich wollte in keinem Land der Welt lieber dienen als in Deutschland. Hier haben wir einen Auftrag. Ich sage das jedem, der es hören will. Das ist unser Missionsland. Wir sind nicht nur Gemeinde hier, so wie das Schiff. Ne? Wir kümmern uns haben Partys, haben tolle Gottesdienste, verbringen jeden Tag mit Anbetungsgottesdiensten und Gebetsstunden und beschäftigen uns mit uns selbst. Als ich auf einer Erweckungsversammlung in Amerika war und fuhren zurück, ich habe das schon mal erzählt, fragte mich der Chefredakteur des Zeitschrift Charisma, wie ich mich denn jetzt fühle, nachdem ich diese Erweckungsgemeinde gesehen habe, wo Hunderttausende durchgelaufen sind in einem Jahr. Von überall von der Welt kamen die dahin und empfingen neuen Glauben und alles. Und ich sagte, ich bin froh, nach Hause zu fahren. Weil da sind so viele Leute, die Jesus noch nicht kennen. Hier sind so viele, die Jesus kennen. Hier habe ich gar nichts zu tun. Ich will dahin, wo was zu tun ist, wo Menschen sind, die noch Jesus noch nicht kennen. Wo wir echt einen Auftrag haben und wo Gott mich hingepflanzt hat. Das ist meine Nationalität. Einige sitzen aus anderen Nationen hier heute. Gott hat euch aus irgendeinem Grund hierher gebracht. Und ich finde das so klasse. Weil wir brauchen Unterstützung. Heute kommen Missionare aus Afrika hierher, eine ganze Menge. Ein Drittel unseres Gemeindebundes heute sind afrikanische Gemeinden. der Pfingstwunder, 700 Gemeinden in Deutschland, davon ein Drittel bereits und stetig wachsen. Das ist der wachsendste Zweig, den wir haben. Die Leute kommen her, die größten Gemeinden Europas werden von Afrikanern geführt. Die allergrößte ist ja in Russland, in der Ukraine, Sambay Adelaya und andere werden von Afrikanern geführt. Gott schickt die zurück, sagt in der Ernte, wisst ihr, die letztendlich Jesus gefunden haben, weil unsere Missionare da vor 100 Jahren waren, ihr Leben vielleicht gegeben haben. Und heute kommen diese Männer zurück aus Asien, kommen aus den Philippinen, kommen Pastoren hierher, um hier zu arbeiten, um Menschen zu retten, aus den USA, egal, aus vielen Ländern. So, das ist für uns demütig, ne? Zu sagen, hey, wir sind das Land der Reformation und da kommen Leute hierher, um uns zu sagen, dass wir Jesus brauchen. Oh, das ist schon hart zu nehmen für uns. Aber ich habe mich entschlossen, das als Ermutigung und Unterstützung zu nehmen. Ich glaube gar nicht, wenn ich in Amerika bin, wie andere Pastoren mit mir umgehen. Die gehen mit mir um wie ein Mann aus einem Entwicklungsland. Das ist für mich jedes Mal so befremdlich, bis hin, dass sie mir Klamotten mitgeben für meine Frau, gebrauchte Klamotten. Ja, ganz lieb gemeint, ich darf da auch gar nichts sagen, die kennen es nicht. Die denken, wir sind echt totales Entwicklungsland. Da gibt es ja keine Christen in Deutschland. Das ist, was Amerika von Deutschen denken. Und Europäer. In Europäer gibt es ja kaum Christen, nur ein paar ganz wenige. Die kennen nicht ganz die Lage. Ich versuche auch jedes Mal da ein bisschen besseres Licht drauf zu bringen. Es gibt Christen in Deutschland und sehr Engagierte dazu. Und wir sind auf einem guten Weg und wir gehen unseren Weg. Waren weniger Skandale als ihr Amerikaner, sag ich dann manchmal. Wir haben ja nicht so viel Fernsehprediger. Ehre sei Gott. Wisst ihr, die Corpus Christi, die ist in der Nähe der Unfallstelle. 64 Mann. 24 verfügbare Rettungsboote. Und ich sage euch, als Gemeinde Jesu können wir an gar keinem besseren Ort sein. Wofür ist so ein Schiff denn gedacht? Ist doch kein Kreuzfahrtschiff. Das ist ein Rettungsschiff. Mit dem Auftrag, Seelen zu retten. Unsere 24 Rettungsboote, sage ich mal ganz provokativ und plakativ, sind unsere zwei Zwölfergruppen. Und wir halten diese Zwölfergruppen lebendig. Wir tauschen die auch aus. Wenn ich merke, da ist auf Dauer jemand dabei, der keine Zelle aufmacht, dann wird er gebeten, den Platz freizumachen für jemanden, der das tut. Weil ich möchte, dass da 24 Rettungsboote auf dem Wasser sind, wo jeder weiß, worum es eigentlich geht, nämlich Menschen zu retten. Und dann gibt es weitere schon, die schon teils aus einem unserer Zwölfergruppen betreut werden, die schon Zellen haben. Zelle ist für mich ein Rettungsboot, das von einem großen Schiff ausgesetzt wird und was rausfährt und Leute aus dem Wasser zieht. Viele weitere Boote haben wir. Und ich glaube, dass wir im nächsten Jahr die 50 erreichen. Es wird Ende nächsten Jahres, wenn wir hier sprechen, dass wir sagen, und wir haben 50 Boote auf dem Wasser. Und die retten. Wo immer sich jemand retten lässt, retten die und ziehen die aus dem Wasser. Du kannst niemanden aus dem Wasser ziehen, der nicht will, klar. Aber es gibt genug, die nur warten, dass ein Schiff kommt, das sie rausholt. Und als Kapitän des Rettungsschiffs Christuszentrum Limburg möchte ich sicher sein, dass jeder in unserer Crew den Auftrag des Schiffes kennt. Auf dem Begegnungswochenende wird das nochmal sehr deutlich sein, auf dem Nachbegegnungswochenende, auf den Treffen, die da sind. Der Auftrag ist eben nicht, häufige und lange Gebetstreffen zu organisieren. Der Auftrag ist nicht, intensive Lobpreisgottesdienste zu feiern. Der Auftrag ist nicht, Seminare, Kurse und Programme zu organisieren, die uns unterhalten. Der Auftrag ist auch nicht, immer nur die tiefste Lehre zu empfangen. Ist nicht der Auftrag. All diese Dinge sind gut. Und wir werden sie im Himmel wesentlich besser tun können hier als hier auf der Erde. Stimmt's? Glaubt ihr, dass es irgendwo einen besseren Ort gibt, um anzubeten als im Himmel? Ich glaube, dass es keinen besseren Ort gibt. Ich glaube, dass es keinen besseren Ort für Gebetstreffen gibt als im Himmel. Viele Dinge brauchen wir da gar nicht mehr beten, weil die haben sich längst erledigt. Ich glaube, dass es keinen besseren Ort gibt, um das Wort Gottes noch tiefer zu erfahren, als wenn Jesus es selbst predigt. Ja, der beste Prediger kommt da nicht ran. Versteht ihr, all die Dinge tun wir. Die tun wir hier in einem gewissen Maß, aber die tun wir da in einer Ewigkeit. Der Himmel wird nicht aufhören. Unsere Existenz ist gesichert. Gott ist gut und seine Gnade währet ewiglich. Und das ist der Ort, wo wir da reintauchen können in jede Extreme, die wir wollen. Hier möchte ich nicht in die Extreme in diesen Dingen gehen. Unser Auftrag ist klar vorgegeben. Er ist die Verkündigung des Evangeliums. Ja, aber ich bin doch gar kein Pastor. Ich habe keine Theologie studiert. Waren die Jünger auch nicht. Das waren einfache Leute. So mit einer der einfachsten Berufe. Fischer. Ich bin ein einfacher Gärtner. Ich habe es auch gemacht. Das war mein erster Ausbildungsberuf. Ich habe am Bau gearbeitet eine ganze Weile. Ich kenne die Leute, ich weiß, wie das Leben ist. Ich war 4 Jahre Soldat, all die Dinge, wisst ihr. Es ist nicht wichtig, was für eine Ausbildung haben. Es ist wichtig, welche Einstellung und Ausrichtung unser Herz hat. Das ist alles, worum es geht. Weil Gott sagt, er macht auch durch das Wort den Treuen fähig. 2. Timotheus 2, Vers 2. Er macht den Treuen fähig. Treu heißt vertrauensvoll. Wenn ich Gott vertraue und gehe mit ihm, auch gegen eine Mehrheit, auch gegen Leute, die mich vielleicht belächeln. Oh, ich bin so viel belächelt und belacht worden in meinem Leben. Das ist so genial. Hinterher kann man dann drüber reden. Im Moment selbst tut es einfach nur weh. Kennt ihr das? Das ist nicht schön, weil es ist ja ungerecht. Wir wissen ja eigentlich, dass es keinen Grund gibt, uns auszulachen. Nur weil wir unser Leben anders ausrichten. Weil wir wissen, dass die Ausrichtung, die wir haben, die sein wird, die in Ewigkeit gültig haben wird. Andere werden das irgendwann auch erkennen. Für einige wird es vielleicht zu spät sein. Die Bedeutung unseres Dienstes, die können wir nicht an der Anzahl der Menschen messen, die unsere Veranstaltungen besuchen. Das nehme ich für mich als Pastor in Anspruch. Das ist nicht die Bedeutung meines Dienstes, wenn hier jetzt alles bis zum letzten Platz voll ist und das dreimal sonntags. Das ist noch nicht die Bedeutung. Die Bedeutung, die kann ich messen an der Anzahl der Menschen, die wir dahin bringen, dass sie anderen das Evangelium verkünden. Dann ist der Dienst hier bedeutungsvoll. Du als Zellleiter, bild dir nichts drauf ein, wenn du deine Zelle voll mit Leuten hast. Fang an, stolz zu sein, im Positiven, dankbar Gott gegenüber heißt es, wenn deine Leute anfangen zu predigen und eigene Zellen aufzumachen, dann ist dein Dienst bestätigt von Gott. Versteht ihr den Unterschied? Menschen anzuziehen ist eine Sache, Menschen dann zu trainieren, fähig zu machen, nicht nur immer nur tiefere Nahrung zu wollen und gib mir mehr, ich will noch mehr, mein Bauch wird immer dicker und geistig gesehen, ja, und man bewegt sich dann gar nicht mehr. Müssen wir mal Wally gucken, läuft gerade im Kino. Das sind in dieser Generation nur auf dem Schiff und liegen mit ihren dicken Bäuchen, brauchen nicht mehr laufen seit 700 Jahren, nur noch mit irgendwie Elektrosesseln. Und dann irgendwann müssen sie wieder auf die Erde und dann müssen sie wieder laufen lernen. Ja, so geht es manchen Christen, ganz ehrlich, so ging es mir ein Stück weit vor 10 Jahren ungefähr, wo Gott mich rausgerufen hat und hat mir klar gemacht, dass ich am Auftrag vorbeilebe. Ich war fett geworden. Ich habe zu viele Predigten gehört, ohne sie umzusetzen. Ja, kannst du ja Predigten hören, teils auf der Arbeit 2, 3 Predigten gehört, aber ich habe es nicht umgesetzt. Ich wusste immer mehr und konnte immer mehr erzählen, aber ich habe es nicht gelebt. Und diese Predigten sind fast schon gefährlich, wenn ich viel weiß, ohne es zu tun. Nun, das Tal der Entscheidung. Es ist Matrose Macmillan, Jack Macmillan. Sein erster Diensttag. Ein mysteriöser Mann spricht ihn an. Er sagte, Sie sind im Begriff, das Tal der Entscheidungen zu betreten. Und er fragt, was hat Vorrang? Die Ausrüstung des Schiffes oder der übergeordnete Auftrag? Unser Auftrag sollte sehr klar sein. Hast du den Auftrag Gottes schon klar verstanden? Frage ich mich dann. Habe ich ihn schon klar verstanden? Er sagt, wir begeben uns in gefährliches Fahrwasser, Jack. Daran führt kein Weg vorbei. Ich mag diesen Satz, der ist ehrlich. Der ist ehrlich. Das Leben ist nicht fair und wird es nie sein. Wir bewegen uns schon längst auf gefährlichem Fahrwasser. Christ zu sein, Jünger Jesu zu sein, war nie ein Zuckerschlecken. Jedes Jahr bezahlen das mehr als 100.000 Menschen mit ihrem Leben. Mehr als 100.000. Das Bild-Zeitungsangaben. 163.000 waren es, glaube ich, in 2005. Da war ein großer Leitartikel drüber, über Menschen, die aufgrund ihres Glaubens, nicht weil sie zufällig Christen sind, sondern aufgrund ihres Glaubens getötet werden. Zugegeben, davon dürften weniger als 10 auf Europa ausfallen. Die sterben woanders. Die sterben in Afrika, die sterben in den muslimischen Ländern, die sterben in Asien, in Indien. Wir können uns auf dem Schiff sehr geborgen fühlen. Ist so, ne? Hier zu sitzen, die bequemsten Kirchenstühle ganz Limburgs. Ja, ist schon was. Und dann sagt er, dieser geheimnisvolle Fremde, ich glaube, es ist Jesus. Er sagt, genau da liegt die Entscheidung. Wagen Sie sich raus oder geben auch Sie sich damit zufrieden, nur darüber nachzudenken, ob Sie es tun. Wow. Wisst ihr, ich habe so einen Respekt vor jedem Mann und jeder Frau, die ihre Zelle öffnet. Und einige davon haben das in so großer Schwachheit getan, da war kein einziger da. Über Wochen, über Monate lang waren sie die einzige Person ihres Zelltreffens jede Woche. Und sie haben durchgehalten. Und dann kamen irgendwann 2, 3, 5 oder sie explodieren gleich auf 7 oder 8, gell Thomas? Nach einer Weile der Durststrecke. Es ist mutig zu sagen, okay, ich weiß ja, dass es richtig ist, aber hey, ich wüsste gar nicht, mit wem ich anfange. Zu sagen, ich fange allein an. Ich fange an, ich bin meine Zelle. Und wenn keiner kommt, dann nutze ich die Zeit und bete für Menschen, die Gott mir aufs Herz legt, dass sie kommen. Und überlege mir Wege, wie ich sie einladen kann zu kommen. Dass sie hören, was sie freisetzt. Jack, die Party ist beinahe vorbei. Ich habe gestern mit zwei jungen Damen gesprochen, 9 und 10 Jahre alt. Wir haben über den Tod gesprochen. Ich habe ihnen gesagt, ich weiß nicht, wie lange wir noch haben. Ich weiß nicht, ob wir mal alt und grau im Sessel sitzen werden. Ich weiß nicht, ob Jesus längst wiedergekommen ist vorher. Ich weiß auch nicht, ob ich nicht längst vorher gestorben bin. Oder du? Wer sagt dir, dass du 9 oder 10 oder 11 wirst? Oder 30 oder 40 oder 50? Wissen tun wir das nicht. Wir glauben, wir arbeiten darauf hin, wir setzen unseren Glauben, wir proklamieren das richtige Wort und doch sterben Leute auch vor ihrer Zeit. Versteht ihr? Wir haben ein paar Jahre hier. Mögen es für uns alle 80, 100, 120 Jahre sein. Aber auch die werden enden. Die Sterbequote in diesem Raum liegt bei 100%. Das hat sich immer noch nicht geändert, auch seit letzter Woche nicht. Diese Welt wird definitiv nicht lustiger oder besser. Mit jedem Tag, den wir leben, ist unser Leben einen Schritt näher an unseren Tod angekommen. So denken wir ja nicht pausenlos, macht ja depressiv, aber es ist so. Das Leben hier wird enden. Was dann? Wie entscheiden wir uns? Party feiern und uns in der Gemeinde verstecken? Wie es, ich behaupte, 90-95% aller Christen in unserem Land tun. Denn würden sie das nicht tun, würden wir längst mehr als 2% haben. Wenn 1,6 Millionen Menschen ihr Zeugnis offen rausbringen, Leute einladen in die Gottesdienste, Gottesdienste so gestalten, dass Menschen verstehen, was gesagt wird, dass es wirklich auf Christus hinweist, bin ich überzeugt, wir hätten heute längst eine andere Zahl. Weil die 2%, die war vor 20 Jahren auch schon da, wo ich mich bekehrt habe, da hieß es auch schon 2%. Wie kann das sein, dass in 20 Jahren nichts passiert ist? Die Christen, die gestorben sind, sind durch die Familienangehörigen ersetzt worden, die aufgewachsen sind oder geboren worden. Das kann es doch nicht sein. Das ist nicht, was wir für Erweckung halten, oder? Wir geben alles dafür, Menschen die gute Nachricht weiterzugeben und so viele zu retten wie irgend möglich. Wie Rick Warrens Vater sagte, noch einer mehr, rette noch einen mehr für Christus. Wenn das unser Lebensmotto ist, dann werden wir von der anderen Seite auf unser Leben schauen. Nämlich vom Ende her denken. Was wird sein, wenn das hier vorbei ist? Oh, ich kann mir gar nicht mehr so viele Klamotten kaufen, wenn ich meinen Zehnten gebe. Oh, wir müssen das tun, das. Wisst ihr, es wird eine Zeit geben, wo das so egal ist, ob du Klamotten kaufen kannst oder nicht. Ob das neueste Handy heißt oder nicht. Weil da wirst du im Himmel sein. Aber da werden Dinge dir vorausgegangen sein, die jetzt gar nicht so im Licht glänzen, weißt du. Diese kleinen Umschläge, die hier abgegeben werden, wo du vielleicht deine letzten 5 Euro reinsteckst. Die kommen an. Die werden nicht übersehen, auch wenn ich das nicht sehe oder niemand das sonst sieht, der sieht es. Mein dritter Punkt ist, rettet die Retter. Wenn sich ein paar wenige unter Bootsmann Burlow eifrig bereit machen, sich auf den Rettungseinsatz vorzubereiten, ist die Mehrzahl der Besatzung damit beschäftigt, in gepflegter Atmosphäre einen Gottesdienst zu feiern. Matrose Brock bekommt ziemlich deutlich von einem der Führungsoffiziere die rote Karte gezeigt. Und wenn das nicht wirklich wäre, wäre das ja gar nicht so schlimm. Aber ich weiß, dass es in Gemeinden passiert. Wo Leute wirklich den Missionsauftrag tun wollen, dann steht der Pastor oder der Gruppastor da und sagt, nicht hier. Wir wollen hier eine Ordnung behalten, ruhigen Gottesdienst feiern und bitte nicht irgendwie Leute hier reinbringen, die hier nicht zu uns passen. Weil die vielleicht Piercing in den Ohren haben oder Penner sind oder was auch immer ist. Oder krank oder... Das untergegangene Schiff wird als Pack bezeichnet und mit den Worten bedacht, zum Teufel mit allen. Sinn und Zweck, auf diesem Schiff zu sein, hier an Bord zu sein, ist, dass es uns Schutz bietet vor dem, was draußen geschieht. Ist Ihnen das noch nicht klar, Matrose Brock? Vielleicht auch nicht, sagt er. Nur eine Handvoll Matrosen dabei, Macmillan folgen dem Aufruf von Brock. Und dieser Führungsoffizier, ein hervorragender Mann, den wir da verlieren, drückt sich eine Träne weg. Wo bleiben die anderen, ruft die kleine Schar von Rettern draußen im Unwetter. 24 Rettungsboote sind fertig gemacht, bereit. Und 6 Matrosen sind da. 3 Boote können ins Wasser gelassen werden. Für 72 Ertrinkende. Und das, obwohl die Zeit läuft und das eiskalte Wasser die Leben auffrisst in Minutentakt. Wo bleiben die anderen, ist die große Frage vom Bootsmann. Und ich glaube, dass der Heilige Geist genau die Frage stellt, hier und unter uns. Ich kenne einige von euch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was für einen Hintergrund ihr habt. Möglicherweise seid ihr längst Christen von anderen Gemeinden, anderem Hintergrund. Es ist ganz egal, wo ihr her seid. Auch ganz egal, wo ihr nach diesem Gottesdienst hingeht. Weil die Frage, die soll euch nie wieder verlassen. Wo bleiben die anderen? Wo bleibst du? Wo bleib ich in diesem Auftrag? Die Führungsoffiziere theoretisieren über die Kapazität und Quantität und Qualität der Rettungsboote und waren noch nie selbst auf einem drauf. Versteht ihr das? Und dann kommt Captain James. Das Wort James englisch bedeutet Jakobus. Der Captain Jakobus, der Leiter der ersten Gemeinde der Christenheit in Jerusalem. Ich fand das so schön, diesen Namen zu hören. Von der Küstenwache macht es klar, sie und ihre Crew sind angewiesen, sämtliche verfügbaren Rettungsboote und Mannschaften einzusetzen. Und zwar sofort, unverzüglich. Begreifen Sie, in welcher Situation Sie sich befinden. Sie sind Ihre einzige Chance. Den zwei jungen Damen gestern habe ich gesagt, wisst ihr eigentlich, dass ihr möglicherweise die einzige Bibel seid, die eure Klasse jemals lesen wird? Wer sagt denn, dass es eine zweite Chance gibt für diese Kinder in der Klasse? Nochmal zu hören, dass Jesus wirklich da ist. Dass Jesus mich wirklich liebt, dass Jesus mir all meine Schuld vergibt und mir ewiges Leben gibt. Wer sagt denn, dass die Kinder nochmal woanders darüber hören? Die Chance ist sehr gering, dass sie es in ihrer eigenen Kirche hören, wo auch immer sie hingehen. Oder in irgendeinem Schulgottesdienst, die so oberflächlich geworden sind, dass ich sie gar nicht mehr so nennen mag. Gottesdienst. Gottesdienst heißt, ich diene Gott und nicht den Menschen. Ich sage euch hier vielleicht unbequeme Dinge und trete bestimmt dem einen oder anderen auf die Füße und ich tue es mit großer Leidenschaft und Freude. Und ich weiß, Leute mussten mir lange auf die Füße drehen, bevor ich kapiert habe, worum es eigentlich ging. Und ich bin sehr dankbar heute dafür. Nicht in dem Moment des Fußtretens, aber hinterher. Und ich denke vom Ende her, weißt du. Vielleicht sehen wir uns nie wieder in dieser Gemeinde. Vielleicht sagst du noch heute nie mehr, das war's. Aber in der Ewigkeit sehe ich dich vielleicht wieder, weil Gott das Reden gebraucht hat und noch verstärkt hat durch irgendjemand anders in deiner Zukunft. Ein Schiff haben die. Und dass sie jeder beneidet, eine Crew von 64, 24 Rettungsboote. Und sie setzen nur 3 ein. Als Gemeinde, ihr Lieben, waren wir etwa in der Größe vor 4 Jahren. Und wir hatten in unserer davor 16-jährigen Geschichte niemals mehr als 8 Kleingruppen. Und diese Kleingruppen waren keine Rettungsboote. Das waren kleine Gemeindeschiffe, die sich nur um sich selbst gedreht haben. Wo es selten jemand dazugefunden hat und wenn, dann hat sich die Person nicht allzu wohl gefühlt, weil sie da eine Clique reinstieß, die gar nicht wirklich ausgerichtet war. Ich sage das nicht als Vorwurf der Kleingruppenleiter, ich sage es als Vorwurf zu mir, weil ich habe diese Kleingruppen so formiert und so aufgestellt. Ich dachte damals, so müsste das sein, weil es das war, was ich überall gesehen habe. So muss Gemeinde funktionieren. Ich habe nicht wirklich kapiert, was da eigentlich passierte. Wird diese Aussage, die Captain James hier machte, auch die sein, die er über unsere Gemeinde macht oder über andere Gemeinden oder über unsere Kleingruppe eines Tages, wird er sagen, hey, in deiner Kleingruppe, du hattest so viele Rettungsboote zur Verfügung und das Superschiff und eine super Lehrer und ihr wart so reif in allem. Und wie viel schickt der aus? Die übliche 10%, die ja evangelistisch begabt sind. Ja, so, es gibt eine Zahl, sagt mal, jeder 10. Christ etwa hat eine wirklich evangelistische Begabung. Der geht gerne auf Fremde zu, der gewinnt gerne Menschen für Christus. So, 10% schicken wir aus und 90% feiern Gottesdienst. Nee. Heute sprechen vielleicht Gottes Engel schon genauso miteinander. Schauen auf unsere Gemeinde, auf unsere Kleingruppen und reden darüber und fragen sich, hey, die haben so tolles Potenzial, was machen die nur? Was machen die? Ein Seminar nach dem anderen, ein Betungsgottesdienst nach dem anderen und nichts passiert. Wenn immer kleiner sogar, weil ja, neue Leute dröhnt das eher ab als an. Ich weiß noch, den Tag, wo wir all die Banner hier verbannen, wir hatten so schöne Banner, tolle Banner, geistliche Symbole und Zeichen. Und wir haben die hier rausgemacht, weil wir gemerkt haben, dass nicht jeder das verstanden hat, warum die hier sind. Und wir hatten auch nicht Zeit, jedem Gottesdienst das zu erklären. Also hatten wir die Wahl, pflegen wir unsere alte Tradition, diese wunderschönen Banner, die mit viel, viel Mühe und Handarbeit hergestellt wurden, von meiner Familie, meiner Großmutter, die Mitgründerin der Gemeinde, auf meiner Mutter, oder verbannen wir die Banner aus Liebe zu denen, die nicht wissen, was es ist, die sich ganz seltsam vorkommen und die das erste Mal hereinkommen und sehen da irgendwelche Zeichen, die sie nicht verstehen. Und sie sagen, hey, das muss eine Sekte sein. Und daraufhin die wiederkommen. Was wird unsere Entschuldigung sein am Tag, wenn wir vor Gott stehen? Wenn wir sagen, ich hatte keine Zeit, oh, ich fühlte mich nicht zur Evangelisation berufen, Ich war noch zu jung im Glauben. Ich war schon zu alt an Jahren. Ich war zu krank, zu arm, zu unsicher, zu ängstlich, zu bequem, zu ungebildet, zu reich, zu aktiv in anderen Dingen. Was wird es sein? Was werden wir sagen? Ich hatte zu viel Dienst in der Gemeinde. Ich konnte nicht noch eine Zelle aufmachen. Ich konnte nicht Menschen einladen zum Gottesdienst. Ich konnte nicht Menschen zum Nachmittagskaffee einladen und einfach Freundschaft aufbauen. Auftrag oder Gebot. Wir sollen unseren Frauen treu sein, wir sollen geistige Disziplinen pflegen, wir sollen fleißig auf unserer Arbeit sein und wir sollten uns um unsere Gesundheit durch Bewegung und Ernährung kümmern. Das alles ist nicht der Auftrag. Das sind Gebote. Gute Dinge. Der Auftrag Jesu und seiner Gemeinde ist nach wie vor der gleiche. Ich lese euch vor. Der auferstandene Christus hat uns diese Worte klar und deutlich mitgegeben. Und als jemand, der in der deutschen Armee 4 Jahre gedient hat, weiß ich, dass der letzte Befehl gilt, bis er widerrufen wird. Ich habe nie von einer Berufung gehört. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, sagt der Herr Jesus. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ich könnte euch Parallelstellen, Apostelgeschichte 1,8 und andere nennen. Sparen wir uns. Ich glaube, dass ihr das längst wisst. Das ist das Gebot, das ist der Auftrag. Und er hat ihn niemals widerrufen. Der Matrose Check nimmt den Rettungsauftrag seines Schiffes wahr. Er setzt sich ein, er gibt alles und er riskiert letztendlich sein Leben, um die kleine Katie, die untergegangen ist, noch zu retten. Wir wissen nicht, ob er es geschafft hat. Manchmal riskieren wir unser Leben und wir haben es nicht geschafft. Wisst ihr, dass es Gott um Frucht geht und um eins noch mehr, nämlich um Haltung? Das impliziert Charakter, Integrität und Gehorsam. Das ist, was Gott interessiert. Wenn wir in der richtigen Haltung einen Fehler machen, macht es Gott gar kein Problem. Wenn wir über das Ziel hinausschießen, weil wir das Richtige tun wollten, hat Gott kein Problem damit. Wenn wir sterben und im Auftrag uns nicht geschafft haben, wird Gott uns dafür lieben. Versteht ihr das? Amen. Dankeschön. Doch wir wissen eins. Wir wissen nicht, ob er es geschafft hat, aber wir wissen, dass er gesprungen ist. Das wissen wir. Er ist gesprungen ins kalte Wasser. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, selbst nicht mehr rauszukommen. Und das wird es sein, dass eines Tages vor Gott zählen wird. Nicht die Zahlen, aber ganz sicher der Sprung. Ich fasse zusammen. Ein Schiff versinkt, wie viele Lebensschiffe um uns herum schon versunken sind. Unsere eigenen versunken waren. Wir vergessen so schnell. Und wenn wir eine Weile Christen sind, ist ja alles rosa-rot und bunt und wir sind hier gerettet, alles ist gut, wir haben keine Angst mehr vom Tod. Aber wir vergessen, wie war es vorher, als ich noch morgens aufwachte mit Albtraumgedanken an den Tag, mit meiner Mobbing auf der Arbeit, was auf mich wartet, oder meine Überforderung auf der Arbeit, oder wo ich gar nicht in dem Bereich tätig bin, wo ich eigentlich hingehöre. Wo ich frustriert in meiner Ehebeziehung lebe, wo nichts mehr funktioniert. Wo Krankheiten mich eine nach der anderen ablösen in meinem Leben. Wir vergessen das. Zweitens das Tal der Entscheidung. Das ist genau der Ort, wo wir uns jetzt in dieser Minute befinden. Und einige von euch das erste Mal. Es ist nicht das erste Mal, dass ich hierüber rede, aber das erste Mal seit vielleicht einem Jahr oder so. Und dann rettet die Retter. Wir müssen die retten, die andere retten können. Und das sind erstmal die, die Jesus schon kennen. Reinhard Bonke sagte, die Sünde verzerrte das Ebenbild, das der Mensch von ihm darstellte. Die Liebe zu Gott in der Seele des Menschen ist 100-mal schöner und edler als jede andere Motivation, die ihn je angetrieben hat. Die Liebe ist der Maßstab für alles, was wir tun. Wenn wir Gott lieben, dann wird nichts für uns wichtiger sein, als Menschen zu retten. Ganz egal, ob wir die Gabe der Evangelisation haben oder nicht. Diese höchste Liebe zu kennen, sagt Reinhard, ist das Geheimnis aller Geheimnisse. Und die Gemeinde Jesu Christi ist kein Vergnügungsschiff, sondern ein Rettungsboot. Zur Errettung von Seelen und an Deck wird jede Hand gebraucht. Ich möchte jetzt 2 Dinge tun. Ich fange mit dem ersten an. Ich möchte, dass wir jetzt alle zusammen aufstehen. Und es ist ein ernster Moment. Denn ich möchte, bevor wir an die Retter gehen, möchte ich zu denen gehen, die selbst noch Rettung brauchen. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben für jeden Menschen, der das im Glauben annimmt. Und wer das tut, empfängt ewiges Leben und schon hier in dieser Welt einen beständigen Kontaktpunkt mit Gott. Ganz egal, wo deine Wege hiernach hinführen, du wirst diesen Jesus Christus, wenn du ihn heute annimmst, mitnehmen in deinen Alltag, in deinen Sonntag, in deine Probleme hinein und es wird Veränderungen geben. Denn wenn du Licht mit in die Dunkelheit nimmst, dann wird die Dunkelheit sich verändern. Und darum geht es heute Morgen. Und ich frage jetzt ganz offen und ich bitte jeden kühn zu sein, der das heute als ein Echo für sich empfindet. Bist du heute hier und sagst, ich möchte heute diesen Jesus Christus als meinen Retter annehmen, ich möchte Vergebung meiner Schuld heute empfangen. Nicht auf irgendeine religiöse Tour und auch nicht, indem ich dich hier weich predige, sondern indem du für dich schon empfindest, der Herr hat dein Herz schon angesprochen. Du weißt, es ist dein Morgen heute. Du solltest heute den Schritt auf Gott hin machen. Dann möchte ich dich bitten, deine Hand zu heben, und ich möchte mit dir beten. Ja, ich sehe ihre Hand. Ist da noch jemand? Ich möchte die Leine nicht zu früh einziehen. Wenn noch jemand da ist, der ins Boot kommen will, dann tu das jetzt. Egal, was rechts und links die Leute denken, das ist nicht wichtig. Das war nie wichtig und es wird auch in der Ewigkeit, wenn du vor Gott stehst, nicht wichtig sein. Willst du Christus heute annehmen, dann heb deine Hand. Mach klare Sache mit Gott. Das ist der Moment. Ich möchte Sie einladen, nach vorne zu kommen. Herr Coutinho, kommen Sie her. Wir machen das jetzt fest zusammen. Wenn noch jemand ist, komm dazu. Jetzt ist Zeit. Ehre sei Gott. Wir haben das Gebet schon mal zusammen gebetet, ich erinnere mich daran. Und heute werden Sie das mit noch mehr Klarheit beten, weil Sie wissen genau, was Sie tun. Stimmt's? Okay. Ich möchte es laut sprechen und ich bitte, dass jeder das mit nachbetet, auch wenn ihr das schon 100 Mal gemacht habt. Das ist ein Gebet der Hingabe, nicht nur der Rettung, auch der Hingabe immer wieder neu an Gott. Halleluja. Mach das zu deinem Gebet und sprich, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich will dir gehören. Vergib mir alle meine Sünden. Und stelle du mich her zu der Person, die du geplant hast. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Du sollst ab heute mein Herr und Gott sein. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ich möchte Sie jetzt nochmal mit nach nebenan bitten. Wo ist unser neues Lebenteam? Betet nochmal ganz konkret über die Dinge, die Ihnen jetzt wichtig sind. Okay? Ein Applaus für ihn. Herr Kollege. Doch der Gottesdienst ist noch nicht vorbei. Nimm noch mal einen Augenblick Platz, bitte. Vor 10 Jahren ungefähr, ich weiß es nicht mehr ganz genau, war ich so an dem Punkt, dass ich ein guter Pastor war, alles lief auch recht gut rund. Aber wie gesagt, wir hatten eben Strukturen und Kulturen entwickelt. Und ganz besonders ich in mir. Ein Fisch stinkt dir immer im Kopf zuerst. Ne? Du kannst ja keine Gemeinde für irgendwas verantwortlich machen, du musst erstmal auf den Pastor gucken. Und das habe ich dann auch irgendwann kapiert. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Du hast dein Feuer verloren. Du hast dein Feuer verloren. Und ich erinnere mich noch ganz genau, ich war in meiner Gebetsecke und ich habe mit Gott gesprochen. Ich habe es ihm wirklich so gesagt, Herr, hilf mir, dass ich wieder brenne. Du darfst tun, was immer du willst. Ich möchte nur wieder mein Feuer haben. Ihr müsst wissen, nach meiner Bekehrung, die ersten 2 Jahre, ich war der feurigste Christ, den du je gesehen hast. Ich habe jedem das Evangelium gepredigt. Ich habe so unweise getan, dass ich die meisten weggepredigt habe. Aber mein Herz war richtig, versteht ihr? Ich wollte das Richtige tun. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Richtige mache, aber ich glaube, Gott sieht bis heute, er sieht das als was Gutes an, auch wenn ich damals wirklich Leute weggepredigt habe. Aber ich habe es gemacht. Ich habe jeden, den ich kannte, damit konfrontiert, in irgendeiner Form, jeden. Und ich habe so viel Prügel eingesteckt, bin so viel abgelehnt worden. davon ausgelacht worden. Ja, ihr kennt das vielleicht. Und ohne dass ich es gemerkt habe, habe ich mein Herz zugemacht. Es war nicht bewusst bis zu dem Punkt 10 Jahre später. Ich habe mir gesagt, du machst hier einen guten Job, komm nicht zu nah an Leute, die Jesus noch nicht kennen, weil die lachen dich aus, die machen dich fertig, die geben dir eins drauf, du beziehst Prügel. Das war's. Im Nachhinein ist mir das klar geworden. Ich habe mein Herz dicht gemacht für alles, was mit Evangelisation zu tun hat. Wenn du mich hättest predigen hören von der Plattform, ich hätte immer gesagt, ja, wir haben Evangelisten, geht auf die Straße, ihr macht das toll. Ihr müsst Leute mitbringen, Gottesdienst, ihr ladet die ein, ihr macht eine Zellgruppe oder irgendwas. Ich hätte es nicht gemacht, weil ich dachte, ich habe ja keine Gabe der Evangelisation. Ich habe die auch nicht in der Weise, wie ein Evangelist sie hat. Das weiß ich bis heute, aber das hat mich nicht mehr gehindert, das zu ändern. Vor 10 Jahren hat Gott dann mein Gebet beantwortet, und zwar auf ganz eindrucksvolle Art und Weise. Ich hatte an diesem Tag noch, ich habe frei gehabt an dem Tag, und ich hatte was in einem Baumarkt oder im Möbelhaus zu besorgen, ich glaube, es war ein Montabaur oder irgendwie da in die Richtung, musste da ein paar Regale einkaufen. Und ich fuhr mit meinem Auto los und ich betete während der Fahrt und ich habe nicht mehr an mein Gebet von dem Morgen gedacht, dieses törichte Gebet, Herr, mach mich zum Evangelisten, so ungefähr war das. Ne? Ich habe das vergessen, ich fuhr los und ich fuhr und ich wusste, gleich kommt links so ein Prostituiertenpavillon, so ein Wohnwagen, ja, wo mit rotem Licht drin. Und ich hörte wirklich, für mich deutlich erkennbar die Stimme, da gehst du jetzt hin und erzählst sofort, die lädst du zum Gottesdienst ein. So. Ich passt der Auto steht da vor dem Wohnwagen, irgendeiner fährt vorbei. Ich hatte alle Entschuldigungen der Welt, das nicht zu tun. Und ich würde auch niemandem raten, das zu tun. Niemandem, der Mann ist. Okay, so, ja, also Frauen macht es, aber Männer lassen die Finger davon. Und all das Denken kam und naja, ich bin vorbeigefahren. Und dann habe ich ungefähr eine Stunde Fahrt von mir oder so. Also hin und zurück, halbe. Und während dieser Zeit hat Gott mich so beackert. Und ich wusste, ich mache das jetzt. Ich muss da anhalten und muss diese Frau, ich hatte das Bild im Gemeindemagazin überreichen und sie zum Gottesdienst einladen. Und ja, aber ich habe dann ja gesagt. Ich habe erst zu Hause kapiert, das habe ich gar nicht gedacht, dass ich ja morgens Gott gebeten habe, mich zum Evangelisten zu machen. Erst zu Hause fiel mir das ein, da habe ich alles verstanden. Die Fragen habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe nur gehört, ich soll das machen. Okay, also ich wusste, gleich kommt die Kurve, gleich kommt die Abzweigung und ich fahre rechts ran. Und sie hatte Kundschaft. Ich war ja so erleichtert. Es war wie wenn Gott mir sagt, ich wollte ja nur sehen, ob du es machst. Und habe ich mich vor dem Pavillon da gestellt, habe dann handschriftlich ein paar Zeilen, die ich schon genau wusste, die ich ihr sagen will, habe ich aufgeschrieben, mit einem Gemeindemagazin und 2 CDs oder Kassetten waren es damals noch, hinter den Scheibenwischer geklemmt und bin froh meines Weges gefahren. Es war der Gehorsam, den Gott erwartet hat. Das war wie das Opfer von Abraham, ja, wo er Isaak bringen sollte. Und dann, im Moment, wo er das Messer ausholte, gibt Gott den Widder. Und so fühlte ich mich. Gott wollte sehen, bin ich gehorsam? Mache ich das, was wirklich nicht meiner Art ist, zu tun? So, auf diese Weise, so provokant. Und das war gar nicht, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Erst recht nicht vor diesem Publikum dann da. Ne? Ich weiß nie, was aus dieser Frau geworden ist. Ich weiß nur, das steht schon lange, lange nicht mehr da, das Ding. Ja, kann man jetzt, ich will nicht sagen, was ich nicht weiß, aber es kann gut sein, dass da was passiert ist. Aber egal, es war mein Gehorsam, den Gott geprüft hat. Aber was ich weiß, ist, dass ich seit diesem Tag das Feuer wieder habe. Und Gott führte mich dahin, bis von vor ungefähr fünf Jahren, wo ich das erste Mal mit G12 in Kontakt kam, wo ich in Korea war, 2003. Da war es wie, wenn ich jetzt auch das Werkzeug bekomme. Bis dahin hatte ich nur, ich wusste, es ist richtig zu tun. Evangelistisch zu sein ist genau, was ich tun sollte. Und zwar mit ganzer Kraft, aber ich hatte nicht den Weg, das zu kanalisieren. Ich wusste nicht, wie kann ich das effektiv machen. Weil ihr wisst, die Leute sind nicht so begeistert, wenn sie das hören. Und so viele haben sich dann auch nicht bekehrt. Es haben sich einige bekehrt in den nächsten 10 Jahren, durch mich persönlich. Da ist richtig was passiert. Aber vor 5 Jahren habe ich den Schlüssel bekommen über das Wie. Vorher hatte ich das Was kapiert und jetzt habe ich das Wie bekommen. Und zwar das Zellsystem, was wir hier fahren. Wo jeder einzelne Christ, ganz egal wie begabt oder unbegabt der Evangelist sich ist, die Welt aus den Angeln heben kann mit dem, was er tut. Und wenn er nur einem dient, aber dem so richtig. Das Retten ist ja nicht alles. Es geht dann ja auch weiter. Wenn ich jemanden nur das Gebet mitbeten lasse, wie heute, und er kommt dann nicht mehr, dann ist die Gefahr groß, dass er wieder zurückgeht und alles wieder verliert. Aber wenn er regelmäßig sich mit anderen Christen trifft, in Form eines Zelltreffens, aufgebaut wird und ausgerüstet wird, dann auf dem Bebo mitgenommen wird und von da zurückkommt und so heiß ist, fast so heiß wie ich, um das zu tun, was Gott will, dann kommt was ins Rollen. Und das ist fantastisch. Und einige von euch sitzen nur deswegen hier, weil wir dieses Instrument damals bekommen haben. Und ich möchte euch so ermutigen. Ich möchte euch fragen, das ist mein zweiter Aufruf. Ich möchte alle, die sagen, ich entscheide mich heute, mich darauf zu konzentrieren, in meinem Leben andere aus dem Wasser zu ziehen. Euch möchte ich jetzt nach vorne bitten. Ich weiß, einige haben diese Entscheidung schon getroffen. Es müssen jetzt nicht alle nach vorne rennen. Aber die, die sagen, diese Entscheidung habe ich so noch nie festgemacht, dass ich selbst jemand bin, der ein Rettungsboot steuert, so ein kleines Boot, und Leute rauszieht. Wo sind die Männer und Frauen, die sagen, das möchte ich sein? Jetzt möchte ich Hände sehen von den Kühnen. Oh, Halleluja. Würdet ihr mir den Gefallen tun und nach vorne kommen? Ich möchte über euch allen ein Gebet sprechen und das versiegeln, was ihr hier heute entscheidet. Halleluja. Ehre sei Gott. Kommt ruhig, verteilt euch ruhig hier vorne, so wie ihr könnt, dass ich euch alle sehen kann. Halleluja. Ehre sei Gott. Ich habe gerade mal überschlagen, ich glaube es sind 31 und ich habe für 30 gebetet. Halleluja. Ihr Lieben, das ist die Flotte, von der Gott träumt. Das ist die Flotte, die wichtiger ist als all die anderen Dinge, die wir auch tun. Wir leben in einem Leben, wo wir viele Dinge tun müssen, einfach um zu leben. Die gehören dazu. Aber Menschen aus dem Wasser zu drücken, wenn das unsere Konzentration ist, dann können wir das mit allem verbinden, was wir tun, mit jedem Hobby, was wir tun, mit jedem Beruf, den wir nachgehen, mit unserer Nachbarschaft, mit Freunden und Bekannten. In allen Dingen, wenn wir immer diesen Fokus haben, ist da jemand, den Gott vorbereitet hat, dass ich ihn anspreche. Wir werden nicht jeden ansprechen, nicht jeden plump da mit dem Evangelium überfallen, sondern in Epheser 2, Vers 10 heißt es, dass wir die Werke tun sollen, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. So, er bereitet Dinge vor und er gibt uns dann auch einen Blick dafür. Nur wenn wir selbst dicht sind gegen Evangelisation, dann werden wir diesen Blick nie haben, weil wir sagen, andere machen das. Der Pastor macht das oder die Evangelisten machen das. Wir sind heute die, die es machen. Das ist das, was wirklich wichtig ist. Und wenn Gott dich dazu führt, eine eigene Zelle aufzumachen, dann lass dich vorbereiten. Das Bevo ist jetzt kurz vorm Laufen. Das ist der erste Schritt, um eine Zelle selbst zu öffnen. Ich bin stolz auf euch, die jetzt hier stehen. Ich bin so dankbar, weil ich weiß, das ist die Lebensader dieser Gemeinde. Es sind Männer und Frauen, die sich darauf einlassen, das Abenteuer mit Gott einzugehen, selbst wenn man nicht weiß, wo es hinführt. So wie Abraham nicht wusste, wie wird das Land sein, wo er einmal landen wird. Er wusste das nicht. Und du weißt nicht, was passiert aus der Entscheidung, die du heute triffst. So wie ich damals nicht wusste, was passieren würde aus meiner Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich habe im Herzen auch hier ein Gebet vorzusprechen, dass ihr nachsprechend zu eurem eigenen macht. Auch eine Art Hingabegebet und eine Entscheidung. Ich will heute Menschenfischer sein. Das ist so der Kontext. Wollen wir das zusammentun? Dann schließ doch deine Augen, konzentriere dich auf Jesus und sag ihm Folgendes. Lieber Herr Jesus, ich will heute entscheiden, ein Menschenfischer zu sein. Und ich gebe dir all meine Schwachheit, all mein Unvermögen, und auch alle meine Sorgen und Ängste. Und ich empfange von dir jetzt die Kühnheit, dich zu bezeugen vor jeder Mann und jeder Frau, die du mir zeigst. Und ich nehme in Anspruch, dass offene Türen mir begegnen werden und mir zeigen, zu wem ich reden soll. Und gib mir Weisheit, auch zu schweigen, wo ich schweigen soll. Ich lasse mich ein auf dein großes Abenteuer. Und ich empfange jetzt mein Kapitänspatent für mein Rettungsboot. schick mich an die richtige Stelle und lass mich Menschen retten. In Jesu Namen. Amen. Und ich versiegle all diese Entscheidungen, die getroffen wurden. In deinem kostbaren Namen, Herr Jesus. Jünger zu sein heißt nicht Christ. Jünger zu sein heißt Nachfolger zu sein. Und wir wollen dem nachfolgen, dessen Jünger wir sind, nämlich dir. Du bist unser Vorbild. Du hast gesagt, wie wir leben sollen. Und du hast uns gesagt, wir sollen in alle Welt gehen, das Evangelium verkündigen aller Kreatur und Menschen zu Jüngern machen. So hilf uns erstens, gute Jünger zu sein und zu werden. Und zweitens, Menschen in diese Jüngerschaft hineinzunehmen, ihnen als Vorbild voranzugehen und sie hinzuziehen vor deinen Thron. Danke, Herr. Amen. Amen. Ehre sei Gott. Hab vielen Dank, ihr Lieben. Ein Applaus für unsere neuen Kapitäne. Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe? Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.